Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 Grad Podcast. Wir sind heute wieder in Gemeinschaft, denn wir haben Katharina Haubold dabei. Moin, moin, Katharina.
Moin, danke, dass ich da sein darf.
Und heute wird eine entspannte Episode, deswegen habe ich extra den Christoval Flaschenöffner, den Bibelöffner dabei. Ein Gruß geht raus an Chris Pahl und wir machen uns heute ein Bier auf, denn wir wollen heute mal nicht streiten wie sonst immer, sondern wir wollen heute entspannt weiterdenken und vielleicht Fragen finden, über die wir uns heute nicht unterhalten wollen, weil wir uns genug über diese Fragen unterhalten haben in den letzten Wochen, Jahren und ich weiß nicht wann lang. Aber zum Start lernen wir vielleicht alle nochmal unsere Gästin kennen. Katharina, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich?
Immer diese philosophischen Fragen. Ich mach's mal an so ein paar Eckdaten. Name fiel schon, Katharina Haubold. Ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Soest in Westfalen. Das ist so, je nachdem von wo man guckt, knapp hinter Dortmund und ein bisschen weit vor Kassel. Ich arbeite in Kassel an der CVM-Hochschule, bin da Projektreferentin für FreshX und beim deutschen FreshX-Netzwerk e.V. und beschäftige mich beruflich viel mit der Frage, wie kann Kirche im 21. Jahrhundert noch aussehen, ergänzend zu den Formen, die wir so haben. Genau, und ansonsten bin ich so an der Grenze zwischen Sauerland und Ruhrgebiet groß geworden, spiele sehr gerne Basketball und liebe es, dass es wieder wärmer wird, weil ich sehr gerne mit meinem Stand-Up-Paddling-Board unterwegs bin.
Cool, sehr gut.
Du hast ein Bierchen noch. FreshX, hast du gerade gesagt, das hat nichts mit Bier zu tun, oder? Das ist keine freshe so Mix-Bier-Sorte oder sowas, sondern?
Nee, auch kein Deo oder kein Mundspray oder so, auch wenn das vielleicht alles naheliegt. Genau, es steht für Fresh Expressions of Church, also übersetzt so ungefähr neue Ausdrucksformen von Kirche. Und der Begriff ist in England geprägt worden, wobei wir gerne auch von so Begriffen wie Mixed Economy oder Mixed Ecology sprechen. Also man merkt schon, es geht so um ein gemischtes Feld von Kirche. Ich finde, vielleicht könnte man im Deutschen am besten sagen, Kirche in vielfältiger Gestalt. Also wie kann Kirche so ausdifferenziert werden, wie die Gesellschaft eben auch ausdifferenziert ist. Und dann kann das vielleicht schon sein, dass man auch ein Fresh Bier irgendwie bei Church Goes Pub trinkt oder Kirche an eben so dritten Orten macht, zum Beispiel in der Kneipe oder im Café oder was auch immer die Orte sind, wo Menschen sich wohlfühlen, im Wald oder so. Aber es ist jetzt keine Biermarke. Hätte ich aber auch nichts gegen.
Es ist wahrscheinlich auch keine Form, oder? Weil du jetzt sehr auf die Form zum Beispiel gerade am Ende eingegangen bist. Das erlebt man ja auch mal wieder, dass Leute sagen, wir müssen Gemeinde erstmal an anderen Formen denken. Das ist wahrscheinlich auch mehr, oder?
Ich würde sagen, es ist vor allem vielleicht eine Grundhaltung. Theologisch wird man von der Missio Dei sprechen, also die Mission Gottes, die im Grunde genommen sagt, Gott ist längst in der Welt und zwar überall und er begegnet und ist nicht festgelegt auf bestimmte Gebäude oder Traditionen oder sonst was. Und die Frage ist eher, wie entdecken wir diesen Gott gemeinsam und lassen uns, ja, gerade wenn man irgendwie lange vielleicht schon im christlichen Glauben unterwegs ist oder vielleicht sogar hauptamtlich ist oder so, dann hat man ja manchmal den Eindruck, man hat auch schon ganz, ganz schön viel begriffen von diesem Gott. Und neu in die Haltung zu kommen, zu sagen, nee, der überrascht mich. Und ich lerne von Menschen, die vielleicht explizit gar nicht viel mit diesem Gott zu schaffen haben, auch nochmal von denen. Und staune darüber, wo Gott sich entdecken lässt. Und da, wo die Menschen sind, da entsteht Kirche, weil eben dort die Begegnung ist. Sie müssen nicht erst irgendwo hinkommen. Und das kann dann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und diese Haltung, also sich dahin auf den Weg zu machen, wo die Menschen sind und wo Gott schon längst am Werk ist, um dann zu gucken, was da entsteht, das würde ich sagen, beschreibt FreshX, also diese Idee dahinter. Und das kann dann in der konkreten Form ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber es gibt so vier Merkmale, die sich irgendwann mal im Nachhinein überlegt worden. Also es ist jetzt nicht sowas wie, da hat jemand am Schreibtisch gesessen und gesagt, das sind die Kriterien, sondern eher, es sind ganz viele neue Formen entstanden und man hat sich so überlegt, was eint die eigentlich alle? Und das ist, dass sie missional sind, also sie bewegen sich raus aus den eigenen Wänden, dahin, wo die Leute sind. Sie sind kontextuell, also die Art von Kirche, die entsteht, die passt zu den Menschen und nicht die Menschen müssen sich verändern und erstmal, was weiß ich, bestimmten, also wenn man jetzt mal so äußerliche Sachen nimmt, bestimmten Kleidungsstil oder Liedgut oder keine Ahnung was irgendwie annehmen, sondern die Formen entsprechen dem Kontext. Und dann sind sie gemeindebildend. Also das heißt, man könnte ja auch sagen, na ja, wenn man das so versteht, dann ist ja am Ende jeder Kegelclub vielleicht auch eine Kirche. Aber es geht schon darum, dass sie das Potenzial in sich tragen, tatsächlich Gemeinde zu werden. Jetzt kann man lange darüber reden, was ist Gemeinde und so, aber ich lasse das jetzt mal offen und weit. Und dann wäre das Letzte, dass sie, Maria Hermann, katholische Theologin, sagt, eigentlich könnte man den letzten Punkt auch gut Feiern nennen. Also die Frage ist, wie feiern wir gemeinsam das Leben und die Liebe und diesen Glauben mit diesem Gott? Und das finde ich ist eigentlich, hat mir dieses nochmal neu irgendwie nahegebracht, was Gemeinde vielleicht auch heißen kann. Welche Form des Feierns finden wir? Eigentlich redet man ja auch von, wir feiern Gottesdienst. Genau, das Letzte wäre, sie sind transformierend, also sie verändern Gesellschaft, das eigene Umfeld, das eigene Leben.
Cool. Das war jetzt gerade, finde ich, schon so intensiv, dass ich mich freue, dass es aufgenommen ist und ich das später nochmal anhören kann.
Es gibt auch viel Literatur zu, Entschuldigung, unterbrecht mich, wenn es irgendwie zu lang am Stück ist.
Ja, du hast ja so ein paar ganz, ganz, ganz grobe Beispiele gemacht. Kannst du vielleicht mal ein detaillierteres Beispiel bringen, wie das jetzt aussieht? Weil ich mir zum Beispiel jetzt, du sagst, so Lieder müssen nicht unbedingt so sein, wie man die kennt, sondern ist an die Leute angepasst und so weiter. Also
ja,
kannst du das mal konkret machen?
Naja, wenn man zum Beispiel zu uns in die Gemeinde, wenn ich zu uns sage, ich gehe in Soest in eine Landeskirche und wir haben zum Beispiel sonntags Orgelmusik und eine Band. So, jetzt kann man sich schon fragen, wer eigentlich Orgelmusik in seiner Freizeit hört. Und muss ich jetzt, weil ich Christ geworden bin, wenn ich an Gottesdiensten teilnehmen möchte, auch zum Orgelliebhaber werden oder dazu einen Zugang entwickeln? Ich würde sagen, nein. Also das wäre jetzt mal so ein sehr grobes Beispiel. Vielleicht heißt das auch, es gibt bestimmte Kontexte, da ist Singen jetzt vielleicht gar nicht so das Erste, was einem irgendwie einfallen würde. Ich finde, eine Fresh X, die das finde ich sehr gut, also könnte man jetzt auch lange drüber reden, irgendwie, an der man das sehr gut sehen kann, sind die Beimeister in Köln. In Köln-Mühlheim, vielleicht kennen die manche auch. Und die haben zum Beispiel ganz ohne Ort angefangen und sind mit einem Sofa an den Rhein gezogen und haben gesagt, also nicht gezogen im Sinne von hingezogen, sondern hingegangen und gesagt, wir wollen die Leute kennenlernen und sind miteinander ins Gespräch gekommen. Und dann haben sich daraus erst Formen entwickelt, die eben zu dem passten, wie Kirche da gut aussehen kann, und ein kleines Ladenlokal angemietet und machen. Ich war neulich mal da zu einem Abend, der mich sehr, sehr bewegt hat. Und da wurden Geschichten erzählt. Und man saß in einer Runde, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren, aber man saß da und man konnte, jeder, der wollte, konnte eine Geschichte erzählen. Und es war so für mich zumindest intensiv und ich habe so viel von diesem Gott erlebt. Es hat aber null mit dem zu tun, was ich klassischerweise mal als Gottesdienst kennengelernt habe. Ich weiß auch nicht, ob die das Gottesdienst nennen würden. Also ist vielleicht auch gar nicht wichtig, wie das heißt. Aber es müssten jetzt vielleicht auch der Sebastian Behenner und Miriam Hoffmann, die das da leiten, intensiver sagen, als ich das jetzt so kann. Aber das war was, was mich so bewegt hat, weil ich dachte, krass, es passt hier so sehr hin. Zu den Menschen, die da sind, zu dem Ort, zu diesem Viertel. Ich glaube nicht, dass man das nach Soest einfach so exportieren könnte, aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich weiß, ich mache das ein bisschen
konkreter. So wie du das beschreibst, geht es da ja auch gar nicht um Konzepte, die exportierbar sind, sondern genau die dort an dem Ort, wo man ist, erfunden werden für die Menschen, die da leben. Ne?
Genau.
Bin ich schon auch
das klingt für mich auch wie eine Idee.
Sorry, es entsteht aus dem Hinhören. Also man nimmt wahr, was ist schon da? Und man geht vielleicht auch mal so einen Schritt zurück und hört auf die Menschen und hört auf Gott innerhalb dieses Kontextes. Und es ist ja schon auch spannend, wenn man sich überlegt, wie sind die Formen von Kirche eigentlich so entstanden, die wir klassischerweise kennen? Also warum, keine Ahnung, sind die Gebäude, wie sie sind? Ist das die Struktur an vielen Stellen, so wie sie ist und so? Und dann ist das ja auch geschichtlich gewachsen. Und in bestimmten Zeiten hat das ganz viel Sinn gemacht. Und das macht auch an bestimmten Orten und mit bestimmten Leuten auch immer noch ganz viel Sinn. Aber ich glaube, wir brauchen ergänzende Formen. Mhm. Vielleicht könnt ihr die Beimeister verlinken.
Okay.
Die haben auch irgendeinen Coworking-Space. Da bin ich jetzt mal kürzlich drüber gestolpert.
Mhm. Ja, sehr cool, finde ich.
Wir haben eine Frage, die wir seit Neuestem unseren Gästen und Gästinnen stellen, um so ein bisschen auch in unseren Podcast reinzuführen. Und zwar ist das die Frage, wo du Zweifel erlebt hast. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir nicht eine zweiteilige Frage rausmachen können, weil ich finde, so wie du gerade das beschrieben hast, klingt das, als würdet ihr sehr, sehr, sehr bejahend arbeiten. Also, dass ihr erstmal Ja sagt und sagt, lass uns mal schon gucken und nicht zuerst mit Zweifeln irgendwie neuen Inhalten und Formen begegnen. Und vielleicht wäre das sozusagen meine zweiteilige Frage. Zum einen, wo ist dir schon Zweifel begegnet, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, also...
Ist das noch erlaubt?
Ja, ist das noch erlaubt? Also ob du gezweifelt hast sozusagen an Formen und Inhalten und zum anderen ganz persönlich, wo dir persönlich einfach schon im Leben Zweifel begegnet sind?
Also was diese Formen betrifft, finde ich, oder merke ich, dass ich zum Teil aus einer Glaubenstradition komme, in der Kontrolle und Sicherheit eine ganz große Rolle spielt. Und dieses, ich muss eben wissen, was ist wahr und falsch und was ist erlaubt und nicht erlaubt und biblisch und unbiblisch und das eben auch auf Gemeinde bezogen. Also als ich so 15, 16, 17 war, und was weiß ich, wenn dann in Predigten nicht das Wort Jesus häufig genug fiel, war eigentlich schon klar, diese Predigt ist disqualifiziert und der Prediger kann auch nicht fromm genug sein. So.
Ja.
Und insofern ist mir das, glaube ich, schon nah, dass ich dann manchmal irgendwie denke, wenn man das jetzt so völlig loslässt, so ein Stück weit auch, ne, wird man dann nicht total beliebig und kann dann nicht irgendwie, und das gab es wohl, also in England ist diese Freshix-Bewegung ja schon wesentlich älter als in Deutschland und da muss es wohl mal eine Phase gegeben haben, wo dann Leute gesagt haben, ey, wir machen jetzt auch Freshix, wir haben in der Uni irgendwie ein schwarzes Brett und da können Leute Gebetsanliegen dran pinnen. So, und dann würde ich sagen, ist das jetzt Gemeinde? So, ja, weiß ich nicht, aber die spannendere...
Ist das jetzt fresh, würde ich eher fragen.
Ja, das kann man auch fragen. Wobei frisch ja nicht zwingend heißt, dass das jetzt hip und neu sein muss, sondern ne, dass es einfach stimmig sein muss und passen muss. Kleine Randnotiz, ich komme sofort wieder auf deine Frage, aber dieses Fresh kommt aus dem anglikanischen Priestergelübde, heißt es, glaube ich, wo die Priester sagen, dass sie sich dazu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verpflichten, den Glauben afresh in each generation zu verkündigen. Und seit Generationen sprechen Priester dieses Bekenntnis sozusagen und sagen, das ist mein Auftrag, ich will es afresh sagen und da ist das angeknüpft. Also es hat nichts mit irgendwie Hipster-Gemeinden oder so zu tun, sondern eben eher wirklich, was es passen. Genau, also insofern kenne ich das, aber ich glaube, diese Frage nach den Zweifeln hat in mir eher ausgelöst, nochmal zu fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich das richte? Also ich glaube schon, dass man als irgendwie jemand mit Verantwortung im, ich sag jetzt mal, gemeindlichen oder geistlichen Bereich oder so, auch eine theologische Verantwortung hat und dass es gut ist, das zu reflektieren, aber ich werde am Ende das irgendwie nicht richten, sondern ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wir uns darüber austauschen und vielleicht auch da nochmal neu lernen hinzuhören. Und wenn mir was ganz fremd ist, und natürlich gibt es das, dass ich irgendwie denke, okay, ist das jetzt Kirche, aber das gibt es jetzt nicht nur bei diesen neuen Formen. Also wenn ich irgendwie in manchen, also sehr traditionellen Gottesdiensten sitze, denke ich manchmal auch, oh Gott, ist das der Gott, an den ich auch glaube. Ich bin mir nicht so sicher irgendwie von den Formen oder von den Inhalten, die hier verkündet werden. Das begegnet mir immer wieder, aber ich glaube, ich möchte lernen, hinzuhören und mir erstmal erklären zu lassen, wie begegnet euch Gott denn jetzt darin? Und wo erlebt ihr das? Und das wird natürlich bei impliziteren Formen, ist das vielleicht schwieriger, sowas zu fragen, als bei expliziteren Formen. Aber ich möchte mir eigentlich abgewöhnen, da irgendwie zu urteilen. Ich finde, diese Marker sind hilfreich. Ne? Also wenn ich sage, ist es missional, ist es kontextuell, hat es irgendwie das Potenzial, Gemeinde zu werden, das ist ja schon sehr weit gefasst. Ist es transformierend? Ich finde, da kann man gut mit arbeiten. So. Du wolltest vielleicht eher konkrete Beispiele, weiß ich nicht, aber das wären mal so Sachen, die mich dazu jetzt so spontan bewegen. Genau, und persönlich, ich bin mit 15 über eine Jugendfreizeit im Glauben gelandet, könnte man sagen. War eine Freizeit von der evangelischen Jugend, auf die ich mich verirrt hatte. Und ich habe das neulich schon mal nochmal wo erzählt und es war mir irgendwie wieder sehr nah. Also das war eben so, dass wir morgens Bibelarbeiten hatten und gesungen haben und so. Und ich, das war wirklich überhaupt kein Kontext, aus dem ich kam. Und ich dachte irgendwie die ersten zwei Tage, wohin habe ich mich hier verirrt? Das halte ich keine zwei Wochen aus. Und dann hat mich das aber über diese zwei Wochen aus unterschiedlichen Gründen, das wäre jetzt eine lange Geschichte, immer mehr gepackt. Und ganz am Ende war so ein Angebot, so eine Festmachzeit. Also man konnte irgendwie so ein Übergabegebet, so kennt ihr wahrscheinlich, ich sehe hier nicken für alle, die hinterher nur die Hörversion haben.
Ja, genau so. Und das konnte man eben dann beten. Da werden die Fackeln am letzten Abend nochmal ausgepackt und so.
Ja, also ich meine, das, was du jetzt sagst, das klingt ja schon auch so ein bisschen manipulativ. Die Frage ist, ob Jugendfreizeiten, ne, die haben natürlich eine bestimmte Atmosphäre und so. Ich würde jetzt im Rückblick nicht sagen, dass das bewusst manipuliert war, aber ja klar, war das auch eine sehr emotionale irgendwie Zeit so. Naja, und auf jeden Fall hieß es dann, wer das machen will, der kann eben dann und dann da und da hinkommen. Und das war wirklich so ein bisschen gefühlt wie so ein konspiratives Treffen, weil man wusste ja nicht, wer sonst noch kommt von den irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer wir waren, 40 oder so. Und für mich war irgendwie schon klar, wenn ich das jetzt mache, dann ist das eine Nummer. Also dann, ich will das nicht machen und dann nach Hause fahren und dann weitermachen wie vorher. So, sondern wenn ich das mache, dann bedeutet das was. Und dann bin ich spazieren gegangen und hab überlegt, was, wenn die hier so eine Studie mit Jugendlichen machen? Und was, wenn ich jetzt da hingehe und dieses Gebet bete und dann einen Tag später sagen die, nee, sorry, wir haben euch alle nur verarscht 2 Wochen lang. Wir wollten einfach nur gucken, wie leicht beeinflussbar Jugendliche sind.
Oh, RTL und schreibt mit gerade, du, für die neue Sendung.
So, das hat mich damals total bewegt. Also, und bei Zweifeln fällt mir das als allererstes ein, weil Gott ja irgendwie, ja, das ist ja schon auch irgendwie eine verrückte Nummer. Und wenn, als du das so gefragt hast, dachte ich, war mir diese Geschichte wieder sehr nah und eben vielleicht, weil ich sie kürzlich schon mal wieder ausgegraben habe oder daran erinnert wurde. Und dieser Zweifel hat mich da also wirklich gepackt und dann bin ich da hingegangen, weil ich dachte, selbst wenn das passieren würde, selbst wenn alle Mitarbeiter morgen sagen, wir haben euch verarscht und das war hier diese Studie, hätte ich trotzdem diesen Eindruck, dass es diesen Gott gibt. Und das ist irgendwie geblieben über die Jahre. Also das ist ja jetzt fast 20 Jahre her. Und das heißt nicht, dass es da nicht immer wieder, also ich wache manchmal morgens auf und denke mir, oh Gott, in was für einer Nummer bist du da gelandet? Jetzt auch noch beruflich und so, wenn das alles nicht stimmt, Hilfe. So, also das kenne ich schon auch und ich habe vor einigen Jahren und auch immer mal wieder sehr stark mit Depressionen zu tun und das sind Zeiten, also gerade wenn es irgendwie innerlich und psychisch sehr dunkel ist, in denen natürlich auch Gott in Frage steht, aber ich glaube, das ist irgendwie spannend. Ich habe, glaube ich, nie so richtig an der Existenz gezweifelt, sondern Gott hat sich über die Jahre irgendwie als so ein Gegenüber erwiesen, dem ich in solchen Zeiten eher diese ganze Scheiße an den Kopf schmeiße. Und ich glaube, ich kenne so eine Leere, also dieses Gefühl, dass nichts zurückkommt und so eine Resonanzlosigkeit. Also irgendwie, ich habe gerade eben in diesen sehr dunklen Zeiten fast das Gefühl, so, wie so abgetrennt zu sein von anderen Leuten, aber eben auch von diesem Gott. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie jemals so richtig da drin war, zu denken, deshalb gibt's den nicht. Also er wird irgendwie mysteriöser und ungreifbarer und dann gibt's Phasen, wo ich irgendwie auch denke, ich kann nicht so viel damit anfangen und so. Aber ich glaube eher so.
Ich finde es jetzt schon toll, dich da zu haben. Wir haben jetzt schon so viele tolle Inhalte gehabt und das war jetzt auch ja, nochmal sehr cool.
Ich habe
das
auch schon gerade gedacht.
Das macht richtig Spaß. Ja. Dann, genau, jetzt muss ich erstmal konzentrieren wieder hier. Das fand ich gerade, ich finde es auch über so ein Thema wie Depression müssen wir immer eine Folge machen. Und Glauben mit Depressionen. Aber wir haben heute eigentlich ein total entspanntes Thema. Das ist das Schöne. Wir schaffen heute einen Safe Space hier sozusagen. Cool. Wir machen heute die Oase der guten Laune heute auf. Denn Hanna, du hast erzählt, du hast diese Frage, die wir jetzt heute behandeln, die hat eine Vorgeschichte, die auch was mit guten Laune zu tun hat, und zwar mit einem Festival. Hanna, erzähl doch mal die Geschichte.
Genau. Ja, ich finde, Katharina und mich verbindet ja, dass wir uns einmal im Jahr für gefühlte 20 Minuten irgendwo sehen.
Ja. Ohne dass wir es geplant haben.
Ohne dass wir es geplant haben. Es ist immer zufällig, aber es ist sehr verlässlich. Ja. Und im letzten Jahr war das Freakstock, dass wir uns, ich glaube, bei der korrekten Bande da irgendwie am Stand getroffen haben, zufällig. Und ich hielt, glaube ich, gerade irgendwie so ein Enneagrammbuch, was so leicht esoterisch aussieht, außen auf dem Cover, in der Hand. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, dass so viele Dinge immer wieder von null diskutiert werden müssen. Also wo man das Gefühl hat, in Gemeinde oder unter Christen, da kauen wir seit Jahren dran und man selbst hat vielleicht darauf schon längst eine Antwort und wann immer man sich wieder in Gemeinde begibt und sich, und du machst es ja einfach in deinem Job sehr viel, da auch immer wieder mit Menschen in Fresh X bei null gefühlt auch anzufangen und zu gucken, wie kann Gemeinde aussehen, fängt man bei manchen Themen auch immer wieder bei null an und muss die immer wieder durchkauen und immer wieder durchkauen. Und wir kamen da irgendwie so zu diesem Punkt, oh, wäre das nicht mal großartig, wenn man mal einfach sagen könnte, so, Dinge sind jetzt mal alle beantwortet, wir können es mal weiterdenken. Was heißt das denn dann? Also wie sieht denn Gemeinde dann aus? Wie sieht Glaube aus? Christsein aus? Wenn man mal davon ausgeht, dass diese Fragen, an denen wir so sehr ringen seit Jahren, beantwortet sind. Und das fand ich damals schon eine super spannende Frage und wir hatten nur 20 Minuten, wie immer. Da lässt sich sowas nicht beantworten, aber dieser Podcast, das wird im Übrigen unsere längste Zeit sein, in der wir uns unterhalten, Katharina.
Aber es ist gut, dass wir uns nicht physisch sehen, weil sonst würden wir unsere Tradition brechen und wer will das schon?
Oh nein, genau, Traditionen sind sehr gut, die müssen aufrechterhalten werden. Richtig. Und das ist doch aber dann heute mal ein guter Platz, um sich darüber zu unterhalten. Und genau, und Jan hatte diese grandiose Idee vorhin, dass wir auch am Anfang mal benennen, welche Dinge diskutieren wir denn nicht. Das heißt, über welche Frage, was gehört so zu diesen Fragen, die immer wieder diskutiert werden und wie ist da unser kurzes Statement und dann legen wir das beiseite und sagen, das werden wir heute nicht diskutieren, aber auch ein Stückchen sagen, das ist sozusagen die Grundlage, von der aus wir dann auch ein Stückchen weitergehen und sagen, ja, wie sieht es denn dann aus? Was bleibt dann? Oder was kommt dann? Vielleicht so.
Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, ich weiß gar nicht, ob das in dem Gespräch damals wirklich so war, aber in meiner Erinnerung zumindest ging es auch nochmal darum, nicht nur aus der Abgrenzung zu leben. Ja. Also ne, gerade wenn man irgendwie aus einer bestimmten Frömmigkeit kommt und dann irgendwie vielleicht auf seiner geistlichen Reise woanders gelandet ist, finde ich es so verführerisch, vor allem darüber zu reden, was man nicht mehr so sieht. Und sich darüber zu definieren. Und ich weiß auch, als wir damals so redeten, dachte ich, ach, eigentlich fände ich das auch spannend, mal zu überlegen, also angenommen, wir, also fast so ein bisschen, ja, Jan, wie du das jetzt vorgeschlagen hast, wenn wir nicht mehr sagen könnten, was wir nicht mehr glauben, was würden wir denn dann sagen, was wir eigentlich glauben und wie würden wir das erklären?
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Und zwar darf jeder sozusagen jetzt eine Frage reinwerfen und dann kurz sagen, was die Antwort darauf ist. Und dann haben wir das gelöst. Und dann gehen wir weiter. Also wir machen, also ich würde sagen, lass uns probieren, unter 10 Minuten zu bleiben, damit wir noch genug Zeit haben, dann über die Zeit danach zu reden, sozusagen, über das Paradies. Oder was auch immer dann kommt, was auch immer nach den Fragen kommt. Oder nach
die
den
Lehre.
Antworten. Ja, genau,
oder
über die Lehre nach den Antworten. Und let's go, würde ich sagen. Wer möchte anfangen?
Dürfen Frauen in der Gemeinde sprechen und leiten und leitende Aufgaben übernehmen? Ja, sie dürfen. Fertig.
Weiter geht's. Die Frage ist beantwortet. Zack. Hat die Sexualität, die sexuelle Orientierung der Menschen einen Einfluss auf ihre Rechte in der Gemeinde? Nein.
Ja, oder können wir das etwas weiter fassen, generell Sexualethik? Vielleicht ist Gott gar nicht so sehr an Sex interessiert, wie mir in meiner Jugend weisgemacht wurde.
Das würde ich gerne ein bisschen klarer machen.
Ja.
Hat Sexualität direkt mit meiner Frömmigkeit oder meiner Spiritualität zu tun? Nein, würde ich vorschlagen.
Ja, oder gibt es das, also ist, kann das ein Faktor per se für drinnen und draußen sein? Also gibt es allgemeingültige Antworten, die für jeden gelten im Bereich Sexualität?
Okay, wir werden immer weiter in der Antwort. Das finde ich super. Sind alle damit einverstanden? Können wir uns auf einigen?
Ja.
Pauline zweifelt noch. Nee, Pauline zweifelt nicht mehr.
Ich bin nur zu müde.
Okay, sag nochmal, Katharina, ich muss mitschreiben.
Gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität, die sozusagen über einen drinnen und draußen entscheiden?
Und deine Antwort ist?
Meine Antwort ist nein. Ich glaube, Sex ist sehr individuell.
Ich habe noch eins.
Ja, warte, also.
Du bist noch am Schreiben oder darf ich schon gehen?
Nee, aber es höre ich schon.
Könnt ihr mir auch helfen, ob man das noch weiter fassen könnte? Mir kommt sowas wie, sind solche, weil das hatten wir in dem Gespräch nämlich auch, ist Yoga, Körperarbeit, Entspannungsübungen, Meditation, vom Teufel. Oder kann mir Gott in Yoga, Körperarbeit, Meditation, Körperarbeit im weitesten begegnen? So, auf diese Antwort wäre es ja.
Esoterik ist keine Form, Esoterik ist ein Inhalt. Esoterik ist keine Form, sondern ein Inhalt? Oder ist das zu...
Ja, ist für mich nicht Esoterik, muss ich ehrlich sagen. Das könnte man dann nochmal als Extra-Frage nehmen.
Ja, aber der Vorwurf kommt ja, glaube ich.
Der Vorwurf ist ja, das ist alles Esoterik sozusagen.
Ja, ich dachte auch eigentlich, das ist ja relativ spannend, das ist ja ähnlich wie beim Thema Sexualität. Natürlich gibt es bestimmte Formen der Spiritualität, Körperarbeit und wahrscheinlich auch von sexuellen irgendwie, wenn man da jetzt in die Tiefe geht, Sachen, die schädlich sein können. Das glaube ich schon, aber eben nicht per se in so One-Size-Fits-All-Antworten. Mhm. Also ich glaube schon, dass es Formen von Körperarbeit gibt, die irgendwie vielleicht problematisch sind, aber eben nicht als, wenn man das Wort Yoga hört, dann geht das gar nicht so per se. Und deshalb finde ich an deine Formulierung eigentlich ziemlich gut. Also Esoterik ist ein Inhalt und keine Form. Und man muss sich also, wenn, dann wirklich was Konkretes angucken und kann nicht so allgemein Urteile fällen. Du guckst unglücklich, Jan. Das kann ja im Podcast keiner sehen. Oder guckst du immer so?
Ich gucke zum einen immer so tatsächlich.
Manchmal, genau.
Und zum anderen habe ich gerade überlegt, weil wir hatten vor die Formulierung, gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität? Und ich habe jetzt überlegt, ob wir einfach das Wort Sexualität an der Stelle durch alle möglichen Sachen austauschen können.
Es gibt keine allgemeingültigen Antworten.
Und die Antwort bleibt nein und fertig ist unsere Formvorlage sozusagen.
Ha, aber großartig. Das wäre doch schon mal eine krass interessante Erkenntnis, finde ich, zu sagen. Auch das könnte ja auch sein, gibt es allgemeingültige Antworten? Und die Frage wäre, sagen wir da nein?
Ist ja jetzt auch irgendwie sehr verführerisch, ne? Ohne lange drüber nachgedacht zu haben.
Ich schreibe jetzt mal die konkrete auf, gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich...
Aber ich finde es konkreter besser.
Im Bereich spiritueller Formen?
Ja, oder spiritueller Inhalte. Ja, Formen, ja, finde ich gut. Ich meine, Form und Inhalt sind an meinen Stellen natürlich auch nicht voneinander zu trennen. Also, ne, the medium is the message und so. Aber ich, also gerade was eben so Körperarbeit betrifft, begegnen mir da manchmal echt Diskussionen, wo ich irgendwie denke, wir können die gerne im Konkreten führen, über bestimmte Formen und Ausprägungen, aber nicht per se, weil irgendwo das Wort Yoga steht, ist das irgendwie schwierig oder verboten.
Also gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich spiritueller Formen, die über okay oder nicht okay entscheiden? Weil ich das selten als drin und draußen erlebe, sondern mehr als ein, das solltest du nicht machen.
Ja.
Und also ich, genau.
Gibt es überhaupt einen drinnen und draußen?
Jetzt wird's spannend. Pauline, gibt es drinnen und draußen noch oder ist das abgeschafft, das Konzept?
Ich denke, nein. Also ich schließe mich da Katharinas Spiritualitätsvorstellung mehr an, glaube ich.
Ich würde das vielleicht eingrenzen und würde sagen, ich habe individuell nicht das Recht, für eine andere Person über das drinnen oder draußen zu bestimmen.
Nice,
die Person, also jeder kann das für sich selbst bestimmen, aber nicht eine Gemeinschaft und auch nicht eine Einzelperson kann einer anderen Person das absprechen.
Ja, und das ist spannend, weil, also ich meine, ich hänge da wirklich manchmal dran, dieses richtet nicht. Also, oder Gott richtet und nicht wir, wenn man das jetzt mal so als richten, und das finde ich, ist das ja schon auch irgendwie so ein drinnen und draußen. So, natürlich darf ich mich persönlich positionieren, aber wenn ich zum Beispiel jemand bin, der irgendwie massiv daran zweifelt, dass ich dazugehöre oder dass Gott mich liebt oder so, und das gibt es ja irgendwie, und manchmal phasenweise, aber manchmal auch so prinzipiell und so, vielleicht ist das dann auch ein guter Hinweis, ne, zu sagen, richte nicht. Also selbst wenn du das Gefühl hast, vielleicht ist dieser Gott dir näher, als du denkst.
Ich glaube, wir müssen wieder konkreter werden, weil jetzt fangen wir an, tatsächlich wieder Lösungen zu finden. Jetzt fangen wir wieder an, das zu diskutieren, merke ich. Und dann wird es nämlich, weil jetzt habe ich gerade gedacht, so, ja, aber gut, ich muss ja schon irgendwie ich muss ja schon trennen zwischen, was schreibe ich Gott zu für richterfähig, also wo entscheide ich für Gott, was ich denke, was Gott richtig findet, und wo entscheide ich für meine Gemeinde als Organisation oder als Veranstaltungsausträger. Und dann merke ich, wow, jetzt machen wir es wieder. Dann machen wir das Gleiche, was halt andere Gemeinden jetzt auch machen, dass sie sagen, ich richte ja nicht für Gott, aber ich sage eben, dass du so und so nicht in meinen Gottesdienst darfst oder was auch immer. Und dann wird es eben, dann wird es eben auch wieder egal. So. Hannah.
Ich finde, das Problem liegt auch schon in dieser Frage mit dem Drinnen und Draußen. Das ist so super unkonkret. Ich glaube, wir haben uns da jetzt auch verschiedene Sachen drunter vorgestellt, ehrlich gesagt.
Ah, okay. Ja.
Dann lassen wir da konkrete Sachen. Also ich würde zum Beispiel gerne, Geschlechter sind nicht binär. Auch schon, also nicht binär gedacht, schon nicht in der Bibel. Um's noch, so ich kann es noch also schon die Bibel denkt Geschlechter nicht binär.
Da müsst ihr dann mal eine ganze Folge zu machen.
Ja.
Hoffe ich, machen wir auch nicht mehr.
Aber für heute können wir da gerne mitarbeiten.
Ja, okay. Finde auch.
Ich hänge die ganze Zeit noch an dieser Planfrage. Dieses, muss ich den Plan Gottes für mein Leben entdecken?
Darf ich die Antwort darauf geben? Oder möchtest du das selbst tun, Katharina?
Ja, ich glaube schon an, dass es persönliche Berufung oder so geben kann, aber ich glaube nicht an, es gibt einen Plan, den ich sozusagen entdecken muss. Und ich merke, dass aus dieser Abgrenzung lebe ich manchmal, weil mich das als gerade so in meinen späten Teenie-Jahren echt auch belastet hat, dass ich immer dachte, oh Gott, ich muss diesen Plan, diesen ominösen Plan rausfinden und wenn ich das nicht mitkriege, dann lebe ich an meiner Bestimmung vorbei und dann ist mein ganzes Leben verwirkt und keine Ahnung was. Und wahrscheinlich will Gott vor allem auch das von mir, was ich am allerwenigsten will. So, und das mag es geben, aber ich glaube, per se gibt es nicht dieses, Gott hat für jeden Menschen einen individuellen Plan, den ich jetzt entschlüsseln und erfüllen müsste.
Jo, gekauft.
Okay, gibt es einen Plan, den ich entdecken muss? Nein.
Ist die Sichtweise einer Person in dieser konkreten Gemeinde die richtige? Nein.
Mach mal ein konkretes Beispiel.
Ja, also ich habe es eigentlich mir andersrum, also weil ich das vorher nicht mit den Fragen so im Kopf hatte, also meine Sichtweise ist nicht unbedingt die richtige und genauso von jeder anderen Person in unserer Gemeinschaft. Also es kann nicht der Pastor oder die Pastorin unbedingt die richtige Sichtweise haben und auch nicht ich selber oder wie auch immer.
Ja, hier habe ich zum Beispiel Lust, schon eher ins Positive einzusteigen, zu sagen, worüber ich ja gerne ins Gespräch nachher kommen würde, wenn wir diese Liste abgehakt haben, ist wie Gott sich sozusagen in der Erzählgemeinschaft zeigt und erweist und wie wir vielleicht anteilig Dinge entdecken und erkennen und uns und Gemeinschaft brauchen, um eben irgendwie mit diesem Gott unterwegs zu sein oder.
Das heißt, du würdest eher sagen, alle die Sichtweisen sind die richtigen.
Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde, richtig und falsch sind keine hilfreichen Kategorien.
Entschuldigung,
genau, ich war aber das gehört Känguru. Ja mit dazu.
Digga, halt, nehmen wir raus.
Also ich habe Unrecht. Habe ich Recht? Nein.
Habe ich zwangsläufig Recht? Nein.
Ja, aber das ist ja fast wieder auch Abteilung allgemeingültige Aussagen. Ne?
Ich finde es so, wie ihr das gerade ausdiskutiert habt, Pauline und Katharina, finde ich das gut beschrieben. Mir würde das reichen.
Also, ja, kannst du es nochmal zusammenfassen in einem Satz?
Anna, fass das mal zusammen.
Ich glaube, ich kann die Aussage zusammenfassen, nicht so richtig die Frage, auf die wir eine Antwort geben. Was ich gehört habe, ist, dass die subjektive Erzählung der Person und das Individuelle total wichtig sind in der Gemeinde, aber dass sie keine allgemeingültigen Aussagen schaffen. Genau, sondern vielleicht in der Vielzahl dann tatsächlich den Reichtum sind. Also die Frage wäre, kann eine Person allgemeingültige Aussagen für die gesamte Gemeinde schaffen? Und da wäre die Antwort, glaube ich, nein. Und die Positivaussage wäre, aber jede erzählte Geschichte und jede Sichtweise ist wichtig. Macht Gemeinde vielleicht auch aus.
Das ist so geil, weil ich habe bei mehreren Aussagen, wo ich gerade denken würde, da würden, glaube ich, total evangelikale Leute halt sagen, ja, sehe ich ganz genauso.
Ja, ist doch auch gut.
Spannend, ja, okay, cool, ja. Also zählt die subjektive Perspektive aller?
Nee, ich glaube, die Ursprungsfrage war eigentlich dieses, ob eine, Pauline, wie du es gesagt hast, war, kann eine Person in der Gemeinde für alle anderen eine allgemeingültige Aussage über richtig und falsch treffen?
Mhm. Gerade als du das so sagtest, Jan, dachte ich auch, vielleicht müssen wir auch nochmal auf die Metaebene und uns fragen, warum uns das so triggert. Also, das sagt ja sehr viel auch irgendwie über eigene Biografien und wenn ich irgendwie sage, oh, ich würde so gerne mich nicht mehr über Abgrenzungen definieren, vielleicht bin ich an manchen Stellen auch irgendwie noch nicht so weit und das ist eher mein Problem als das von anderen.
Kann eine Person in der Gemeinde Aussagen für alle treffen oder was war die Frage?
Ja, kann eine Person eine allgemeingültige Aussage für alle treffen, also im Sinne von richtig und falsch? Und da war nein. Und ich würde einen kurzen Einschub nehmen, Katharina, weil mich das jetzt gerade die letzten Tage auch beschäftigt hat. Und ich glaube, an der Stelle bin ich getriggert, weil da Begegnung so schwer möglich ist. Also da werde ich nicht gesehen. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Triggerpunkt. Also dieses sich in dieser Menge nicht gesehen fühlen, weil halt ein paar wenige Aussagen für alle machen. Und mein Leben darunter passen muss. Egal, welche Ecken und Kanten und Spitzen es vielleicht hat, die eigentlich da nicht reinpassen.
Ja.
So. Ich hab noch eine.
Achso, ja, hau's auch raus. Ach, du hast da noch eine. Soll ich? Ich?
Ja.
Jan? Gibt's die Hölle? So im Sinne von nach dem Tod kommen wir dahin, wenn wir nicht uns rechtzeitig bekehrt haben. Nein.
Da würde also ich jetzt, Sinne, das würde ich gerne konkretisieren. Ich würde sagen, gibt es die Hölle als ein Ort, der explizit sozusagen, wo Negatives sozusagen, wie sagt man, positivistisch existiert.
Weil aber wir reden hier über nach dem Tod, ne?
Ja, 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 genau. Ich rede gerade davon, gibt es die Hölle nach dem Tod, in die Menschen hineinsortiert werden.
Als Bestrafungsort.
Genau, als Bestrafungsort, wo die Leute hinsortiert werden, auf ewig brennen werden, die sich nicht rechtzeitig bekehrt haben.
Ich merke ja echt, das ist so ein Thema, da fällt es mir total schwer, so einen schnellen Punkt hinterzumachen.
Der ist auch auf jeden Fall, muss man das differenzierter angucken. Ich habe es versucht, deswegen ein bisschen überspitzt darzustellen.
Genau, und da kann ich auch sofort sagen, ja. Aber ich merke auch, da regt sich in mir sozusagen irgendwie noch was, dem müsste man, glaube ich, mehr Raum geben, um dem so nachzugehen. Aber ich merke, dass es bestimmt, also dieses, du musst dich jetzt entscheiden, sonst. Was auch mit so einem starken Druck verbunden ist und wo keine Freiheit drin deutlich wird, da würde ich mich sehr gerne von verabschieden.
Ich habe jetzt aufgeschrieben, gibt es die Hölle als Ort, an den Menschen nach dem Tod sortiert werden, an dem sie ewig leiden müssen? Nein.
Nehmen wir mal so.
Okay.
Es wäre auf jeden Fall nochmal eine spannende Folge, über die Hölle zu diskutieren, finde ich.
Ja, genau, weil ich da so ein bisschen, also ja, genau, weil zu sagen, die Hölle per se, das Wort existiert nicht sozusagen, da würde ich sagen, da würde ich auch nicht mitgehen, da würden, glaube ich, auch, also ich bin der Rob Bell-Fan, wie ich ja schon gesagt habe, aber
ja, wir gehen jetzt nicht weiter inhaltlich drauf haben wir gesagt.
Abgehakt, so, zack, wir haben alle genickt. Ich habe gerade.
Was haben wir noch?
Ich habe gerade gesagt, Erkenntnis ist temporär. Also ist Erkenntnis,
Oder können wir vielleicht sagen dynamisch?
Ja.
Weil temporär klingt so, als wäre das dann irgendwann wieder vorbei, sozusagen.
Dynamisch ist schön.
Ist Erkenntnis dynamisch? Ja. Ich meinte es bewusst eben auch so im Sinne von, die Sachen, die wir jetzt für wahr halten, die vergehen, sozusagen.
Also wenn uns in der Woche jemand auf die Inhalte hier festnagelt.
Genau, sind wir raus.
Genau.
Yeah. Was weiß ich, was mein altes Ich da geredet hat. Jetzt echt mal.
So ist ja kein dynamisch, ja. Okay, dann würde ich mal kurz zusammenfassen und dann können wir, glaube ich, sofern da nicht irgendwas noch fehlt, weitergehen. Dürfen Frauen in der Gemeinde leiten? Ja. Gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich Sexualität, die über drinnen und draußen entscheiden? Nein. Gibt es allgemeingültige Antworten im Bereich spiritueller Formen, die über okay oder nicht okay entscheiden? Nein. Denkt die Bibel geschlechterbinär? Nein. Gibt es einen Plan, den ich entdecken muss? Nein. Kann eine Person in der Gemeinde Aussagen über richtig und falsch für alle treffen? Nein. Gibt es die Hölle als Ort, an den Menschen nach dem Tod sortiert werden, an dem sie ewig leiden müssen? Nein. Ist Erkenntnis dynamisch? Ja.
Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so eine krasse Zusammenfassung einer aktuellen, vielleicht meiner aktuellen Theologie gehört, abgefahren.
Ja, und glauben wir an die Dreieinigkeit? Ja!
Okay.
Pauline, warst du das gerade?
Glauben wir an die Dreieinigkeit?
Die muss noch rein, ja?
Ja. Wir müssen noch kurz den christlichen Stempel draufsetzen.
Oh, warte, wollen wir noch eine Aussage zur Bibel reinpacken? So eine allgemeine
ja,
Aussage zur
stimmt,
Bibel.
Das wäre eigentlich auch wichtig.
Ich würde gerne eine Frage zur Bibel finden, die wir mit Ja beantworten. Finden wir eine Frage zum Status der Bibel, Stand jetzt, den wir mit Ja beantworten können.
Ist die Bibel eine großartige, ich weiß nicht, Zusammenstellung vielleicht? Von persönlichen Erlebnissen und Geschichten und Entdeckungen in sehr spezifischen zeitlichen Kontexten über diesen Gott, in denen Resonanzen entstehen und der Heilige Geist heute wirkt.
Warte kurz, das musst du langsam machen. Ist die Bibel eine großartige Zusammenstellung von
Erlebnissen und Entdeckungen? Aber das ist richtig gut, Katharina, richtig gut.
Ja, du bist eine echte Theologe und du redest wie gedruckt.
Ich weiß nicht, kann ich mir die Aufnahme nochmal anhören? Dann kann ich das vielleicht nochmal sagen.
Ich habe gehört, ist die Bibel eine Zusammenstellung, eine großartige Zusammenstellung von Erzählungen und Geschichten von einzelnen
und Erlebnissen
Personen?
Und Deutungen, das finde ich auch nochmal spannend. Mhm.
Von Personen, die sie mit Gott gemacht haben?
Genau,
oder
die sie mit
Gott,
genau. Und ich finde eben auch wichtig, nochmal wirklich zu sagen, in sehr spezifischen geschichtlichen Kontexten. Und ich glaube, als solche kann man von den Erfahrungen auch bis heute lernen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Heilige Geist darin wirkt und Gott sich neu so zeigt, irgendwie wie er ist, aber eben nicht im Sinne von, das ist ein Dogmatikbuch, wo man jetzt irgendwie Einzelaussagen bis in alle Ewigkeit irgendwie so festschreiben kann.
Ist die Bibel eine großartige Zusammenstellung von Erlebnissen, Deutungen und Entdeckungen in der sehr spezifischen geschichtlichen Kontexten, von der wir noch heute lernen können und in der sich Gott zeigt. Fehlt da was?
Die Personen fehlen, die diese Erzählungen und Deutungen und so machen, aber ich glaube, das geht auch so.
Naja, und man muss ja jetzt vielleicht auch mal sagen, dieses Dokument ist ja jetzt nicht unser 365-Grad-Pamphlet, was wir unterschreiben und uns irgendwo, weiß ich auch nicht, über unseren persönlichen Schrein hängen.
Nein.
Nee, genau, aber ich finde es tatsächlich spannend, das sozusagen.
Ich finde, das können auch alle Hörerinnen und Hörer kurz hören, das ist nicht unser Pamphlet,
was wir
mit unserem Blut besiegeln und dann übers Bett hängen.
Aber ich sag mal so, das erste 365-Grad-T-Shirt habe ich jetzt gerade in Druck gegeben vor 2 Sekunden, nämlich mit diesem Aussehen. Dein Name steht drauf, Katharina.
Geht hier ruckzuck.
Okay, sehr schön. Dann haben dann sind wir sozusagen jetzt beim entscheidenden Schritt. Wie sieht denn jetzt Gemeinde aus?
Ich glaube an einen Gott, der das klingt jetzt vielleicht erstmal platt, der so weit ist, dass ich darin Platz habe und so tief ist, dass ich mich mit all meinen Erfahrungen darin bergen kann. So, das ist jetzt wahrscheinlich erstmal ein sehr abstraktes irgendwie Bild, aber oder Satz, aber ich merke, dass das in mir was auslöst. Also ich könnte auch so Sachen sagen wie, ich bin geliebt oder ich bin frei oder so. Aber ich merke diese Formulierung, das ist irgendwie was mich seit einigen Jahren geht, die, glaube ich, mit mir. Dieses, wo habe ich eigentlich Platz mit dem, wie und wer ich bin und darf sein. Und das merke ich zum Beispiel darin, dass ich irgendwie frei werde von der inneren Verurteilung, die wahrscheinlich ich viel stärker über mich ausspreche als Gott und vielleicht sogar als, oder wahrscheinlich sogar als andere Menschen das irgendwie tun. Und ich wünsche mir zum Beispiel Orte, in denen das wirklich spürbar wird. Also wo sehr unterschiedliche Menschen sagen können, hier habe ich wirklich Platz. Ist das sehr unkonkret?
Ich würde da ganz kurz schon gleich drauf einhaken, Katharina, weil ich habe jetzt tatsächlich gemerkt, als jetzt Jan gesagt hat, so und jetzt ist es durch, dass ich genau so ein Gefühl in mir hatte. Also es gab tatsächlich in mir so ein Gefühl von frei, von einem abgesteckten Raum, in dem ich vielleicht Platz hätte und den ich vielleicht trotzdem Gemeinde nennen kann. Also das war gerade, fand ich gerade total interessant und ich finde in dem, wie du es jetzt beschrieben hast, eben ein Ort, an dem viele Platz haben mit dem, wie sie sind und sein können, finde ich, ich finde mich da wieder. Also ich kann das gut für mich, also es ist abstrakt, ja, aber in meinem Kopf macht das Sinn.
Das ist so das Grundgefühl vielleicht.
Mhm. Ja, zumindest das, was ich mir für mich viel häufiger wünsche. Also es ist witzig, Hanna, dass du sagst, in deinem Kopf macht das Sinn. Ja, aber wenn ich sagen müsste, wo das bei mir sitzt, dann ist das viel stärker so im Herz- und Bauchraum. Mhm. Und fast, also und es ist ja spannend, finde ich, dass Weite auf der einen Seite total frei macht, also jetzt für mich, aber man kann sich da auch drin verlieren. Und dieses, also, ich weiß gar nicht, ob ich diese Formulierung irgendwo mal aufgeschnappt habe oder ob die mir selber irgendwo mal irgendwie in mir hochgestiegen ist, eine Weite, in der ich mich bergen kann. Also in der ich irgendwie, also bin mit dem, mit allem, was mich irgendwie beschäftigt und bewegt und angenommen bin. Also dieses, ein Gott, der Ja sagt, Und es darf sein und du darfst sein. Und in der ich mich aber auch nicht verliere, weil sie irgendwie überfordernd ist.
Ich frage mich da gerade, ob wir mit den Sachen, die wir vorhin aufgestellt haben, enge Grenzen weggesprengt haben. Also das ist einfach vorher die Räume, die wir kannten, zu klein waren. Und wir sozusagen eigentlich uns Weite gerade geschaffen haben. Und die Frage wäre, wenn wir in dieser Weite laufen, was sind unsere Begrenzungen? Also weshalb ist es dann doch ein drin Bergen? Also offensichtlich gibt es da Dinge, die wir mit Ja beantworten. Und also ich habe es jetzt gerade so gedacht, für mich auch, es ist sowas wie Gottes Wesen ist Liebe. Das klingt total platt, aber wer das mal wirklich gekaut hat und sich angeguckt hat, was das heißt und was das auch in der Bibel heißt, dann kann ich mir da wieder einen Gott vorstellen, der weit ist und in dem ich mich trotzdem berge. Auch wenn das für mich zurzeit was ist, was ich selten fühle oder vielleicht sogar fast nie selten fühle, so würde ich sagen.
Ich habe bis eben mich immer noch gefragt, wo ist der Unterschied zu bisher bei manchen Sachen, weil ich dachte so, das könnte man ja bisher auch sagen, woran liegt das dann? Also dürfen wir einfach, sind wir einfach nicht mehr Teil des Clubs und deswegen spüren wir das nicht mehr? Und dann habe ich gerade gedacht so, auf einer Verhaltensebene ist das, glaube ich, der Punkt, dass ich denke, wenn ich diese Sachen so, wenn ich diese Weite denke, mit der Herzlichkeit, die vorhanden ist, also mit der Herzlichkeit, die ich erlebe von Christen, dass dass Menschen gesehen werden, dass auf Leute zugegangen wird, dass geguckt, dass gefragt wird, wie geht's dir so, und dass aber die Antwort nicht verbunden ist mit einer Zurechtweisung oder sozusagen, sondern dass das auf der einen Seite die positive Liebe steht und auf der anderen Seite die Sorge mit Fürsorge beantwortet wird und nicht mit Ermahnung. Das klingt für mich einfach nach einer wahnsinnig schönen Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, sowas, was mir dann durch den Kopf geht.
Ja, und ich würde gerne ergänzen, dass ja manchmal auch so Sachen kommunizieren, die gar nicht explizit ausgesprochen werden. Also wenn ich in einer Gemeinde bin, in der irgendwie 90% der Leute irgendwie so eine Picture-Perfect-Family leben, und es ist irgendwie klar, ja, man hat sich halt so mit Anfang 20 kennengelernt und mit Mitte 20 geheiratet und mit Ende 20 die ersten Kinder gekriegt und jetzt ist man irgendwie 40 und glücklich und keine Ahnung was. Also das ist ja super, wenn man so lebt, aber wenn man in Gemeinden zum Beispiel ist, wo das sozusagen ganz viel gelebt wird und ich komme dazu und ich lebe das nicht. Wie fühle ich mich dann? Ohne dass die Leute das böse meinen oder irgendwie explizit was sagen würden oder so. Wie kann das gelingen, dass ich dann trotzdem noch den Eindruck oder dieses Gefühl habe von, nee, aber so wie ich lebe, ist es auch gut. Also weißt du, was ich meine? Weil das, was du beschreibst, hat ja ganz viel schon auch mit expliziten Handlungen zu tun. Ne? Also man kümmert sich umeinander, man ist fürsorglich oder der Klamottenstil oder so. Also wie ist denn das eigentlich in so sehr homogenen christlichen Veranstaltungen oder so, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie passe ich nicht rein. So, und wie kann es dann gelingen zu sagen, ja, das also musste auch gar nicht, aber zu diesem Gott passte trotzdem. Oder so Thema, was mich echt auch umtreibt im Hinblick auch auf Freiheit, ist, wie kommunizieren wir explizit und implizit im Hinblick auf Leistungsdruck? Also wenn ich für mein eigenes Leben mir überlegen müsste, wo bin ich am unfreisten, dann hängt das, glaube ich, ganz stark an so einem empfundenen Gefühl von, ich muss irgendwie was schaffen und leisten und ich will keine Fehler machen und ich will irgendwie Leute nicht verletzen und so. Und wo entstehen jetzt Räume, in denen ich merke und Gott sagt, du bist gut und es ist okay und jetzt chill dich hier mal hin. Und ich meine das nicht irgendwie flapsig und oberflächlich, sondern existenziell.
Ich glaube, ich würde einen neuen Faden aufmachen. Es sei denn, Jan, du willst da kurz drauf reagieren.
Ja, weil ich mich gerade gefragt habe, wo ist so ein gemeinsamer Nenner gerade an der Stelle. Und ich glaube, das Thema Ehrlichkeit ist da ein ganz wichtiges. Mhm. Dass Ehrlichkeit möglich ist man mit jedem, mit diesen Themen, mit diesen verschiedenen Fragen, die einen beschäftigen, die jeden so beschäftigen, ehrlich sein darf und dass es okay ist, und das erstmal angenommen wird, so. Ich glaube, das ist an der Stelle, geht mir dabei durch den Kopf. Also, dass du sagen kannst, oh, ich möchte mich einfach hier gerade hinstellen, habe keine Lust auf Leistungsdruck. Und man erstmal sagt, so, hey, das ist völlig okay. Und da kommt kein Aber, da kommt kein Ja und oder sowas. Sondern zu sagen, du darfst das jetzt. Und daraus muss ich jetzt, das kann ich einfach, das kann einfach erstmal so bleiben, du darfst erstmal so sein, da gibt es keine Agenda dahinter, die jetzt kommt, sondern da gibt es kein Standardgebet dafür oder so, was man jetzt sagt, so, weil daraus folgt ja, dass du das und das jetzt bebetet werden musst, sondern zu sagen so, okay, das ist, hey, dann chill einfach. So, das,
ja, und das hat, glaube ich, ganz viel auch mit Atmosphäre zu tun.
Ja, mit Atmosphäre, ja, aber ich glaube auch vor allen Dingen mit viel Haltung innerlich. Also mit welcher Haltung sind wir unterwegs, mit welcher Haltung sind die Menschen unterwegs, die da schon sind, in die jemand sozusagen reinkommt? Und welche Haltung haben die Menschen auch sich selber gegenüber? Also das ist immer mal das, wo ich dann so hake, dass ich das Gefühl habe, wir kommen da gar nicht so richtig an Persönlichkeitsentwicklung vorbei. Also nicht im Sinne von Optimierung tatsächlich. Also nicht eben, dass Menschen noch leistungsfähiger werden, sondern eher im Sinne von, dass wir uns offen begegnen können. Und da habe ich das Gefühl, dass es da Entwicklung braucht. Und ich habe mich also gerade erinnert, ich mache seit längerer Zeit in einer Gruppe so Körperarbeit halt tatsächlich mit. Und ich bin jetzt das letzte Mal, bin ich da irgendwie rausgegangen, und es sind so 1,5 Tage Fortbildung. Und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, krass, das war heute wie Gottesdienst. Obwohl wir nicht sagen, dass das christlich ist. Ich weiß gar nicht, ob da die Menschen überhaupt irgendwie gläubig sind. Wenn, dann sind sie vielleicht auch in verschiedenen Richtungen gläubig. Und dann habe ich überlegt, warum? Und wieso hat sich das wie Gottesdienst angefühlt? Und eins der wichtigen Sachen, die ich da wirklich liebe, ist eine Übung, die nennt sich Deep Listening. Und da sitzen wir einfach nur im Kreis und es gibt eine feste Zeit für jede Person. Also nicht jeder darf unbegrenzt lang reden, sondern wer auch immer gerade leitet, stellt so einen kleinen Timer von 5 Minuten. Und du kannst einfach erzählen, was gerade oben aufliegt. Also manchmal gibt es eine Frage mit einer Richtung, so, was hat dich bewegt seit dem letzten Mal? Manchmal ist es einfach so, wie bist du gerade da? Und dann gibt es Menschen, die erzählen eine Minute und dann ist Stille 4 Minuten lang von ihrer Zeit und wir schweigen einfach miteinander. Mhm. Und manchmal erzählt jemand 5 Minuten und ist eigentlich noch nicht fertig. Und es gibt niemanden, das Kostbare für mich ist, es gibt niemanden, der danach versucht, mir da drin zu helfen. Es gibt niemanden, der mir dann versucht zu erklären, warum ich das anders sehen müsste oder hast du schon mal gebetet oder Mensch, du, mir geht's genauso, sondern es gibt dann auch ein Symbol, das ist tatsächlich so ein bisschen cheesy am Anfang, dass man sich dann so die Hand auf die Brust legt und die andere Hand sozusagen so nimmt, so im Sinne von, ich habe dich gehört. Also es gibt, wenn meine 5 Minuten zu Ende sind, gibt es, und ich merke, dass ich aber anfange, dieses Ritual wirklich zu lieben, weil es, ich kann nochmal in die Runde gucken und ich bekomme zurück, Hannah, wir haben dich gehört, wir haben dich gesehen, diese 5 Minuten lang. Und das, also das ist für mich was unglaublich Kostbares, diese Übung zu erleben. Und ich würde mir Gemeinde oder Gottesdienst wünschen, in dem manchmal sogar nur das passiert.
Ich bin neulich auf diesen Satz gestoßen worden, hörst du zu, um zu verstehen, oder hörst du zu, um Antworten zu geben? Und das hat mich nochmal gepackt, weil ich merke, also in all dem, was wir reden, ne, das betrifft ja mich auch. Also wie verhalte ich mich eigentlich? Wie fühlen sich Leute in meiner Umgebung? Was für eine Atmosphäre kreiere ich? Und das, was du gerade beschreibst, ertappt mich halt auch, weil ich denke, ja, oft höre ich halt auch zu, damit ich danach irgendwie was vermeintlich Schlaues sagen kann. Und wie geil ist das, einen Ort zu haben, wo Leute einem zuhören, um des Zuhörens willen und um des Verstehen willen.
Und es ist auch sogar, ich würde es sogar noch weiternehmen, ich kenne bei mir auch dieses Gefühl von, ich muss dem anderen eine Lösung geben. Ja. Also es ist gar nicht immer böse gemeint, dass ich nur was Schlaues sagen will, sondern ich trage irgendwie in mir auch tief den Auftrag von, wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, ich muss da eine Lösung drauf finden. Und mich befreit es auch im Zuhören. Also ich kann tatsächlich der anderen Person auch viel offener zuhören, weil ich weiß, das ist gerade nicht meine Aufgabe. Das ist nicht von mir erwartet und gar nichts. Ich muss da nicht drauf reagieren. Und es gibt danach natürlich trotzdem manchmal, wenn wir dann fertig sind, einen Reflex von, dass jemand auf jemanden zugeht und sagt, ey, ich würde dich gerade gerne umarmen, ist das okay? Und also weil die Person vielleicht was gesagt hat, was mich berührt hat oder eine Resonanz in mir ausgelöst hat. Und dann ist aber die Freiheit, ja zu sagen und die Freiheit, nein zu sagen.
Und alles andere also wäre ja auch komisch, ne? Weil sonst hieß es ja, ich sage etwas in irgendwie einen luftleeren Raum, genau, und es kommt nicht, genau, zurück. Darum geht es ja auch nicht, ne? Und ich glaube auch gar nicht, dass das, also ich würde jetzt Leuten gar nicht unterstellen oder mir selber auch nicht, dass das böse gemeint ist, sondern vielleicht, also jetzt bei mir glaube ich, ist manchmal auch einfach eine schlechte Angewohnheit. Mhm. Die Intention dahinter ist gar nicht irgendwie böse, aber die Wirkung ist, glaube ich, manchmal nicht so hilfreich.
Pauline, mich würde interessieren, du hast ja noch einen starken Lehre-Aspekt, also L-E-H, nicht L-E-E-Aspekt zu deinem Leben, was eine modernere Theologie angeht. Wie sieht denn dann Gemeinde für dich aus? Spielt da das eine Rolle, also dass das eine modernere Theologie hat, tatsächlich in Form, also einer expliziten Lehreform, oder ist das am Ende egal für eine neue Gemeinde für dich? die neue Gemeinde nach den Antworten?
Ja, ist schwierig, weil ich irgendwie momentan so selber gar nicht mich nach einer Gemeinde sehne, mir das jetzt vorzustellen, was dann diese nicht ersehnte Gemeinde wäre. Ich glaube, ein Punkt wäre wahrscheinlich das mit der Umgang mit der Bibel. Obwohl ich also die Bibel sehr schätze und auch früher sehr geschätzt habe, dass ich eine bestimmte Ansicht der Bibel hatte, würde ich jetzt, glaube ich, also da auf jeden Fall, das wäre mir auf jeden Fall wichtig, den Punkt, den wir gesagt hatten, dass man die Bibel so als, ja, so Raum nimmt, von dem man sich inspirieren lässt irgendwie. Passt das überhaupt? Was hast du mal für eine Frage gestellt?
Ja, passt total.
Ja, passt total. Wie die Gemeinde aussieht, okay, sozusagen.
Ja, ja. Wie die Theologie wäre.
Ja, oder ob das dann wichtig für dich ist. Also für dich als jemand, der sozusagen der eine modernere Theologie auch wahrscheinlich sehr gut kennt, dass überhaupt relevant ist, dass da eine modernere Theologie eine Rolle spielt. Oder ob du sagst, zumindest mir ist völlig wurscht, welche Theologie da erzählt wird, solange sie sozusagen diese Fragen alle so beantwortet, wie sie jetzt beantwortet haben.
Wie wir das wollen.
Genau, solange sie so, also genau. Das
naja, das ist ja schon irgendwie das Modernere, oder?
Naja, ich merke,
also,
keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt, also dafür kenne ich die modernere akademische Theologie wahrscheinlich nicht genug, um das beantworten zu können.
Ja, also ich weiß auch nicht genau, was die moderne akademische Theologie ist, aber das, was ich jetzt so als wirklich anders empfinde, ist ja eben nicht die anderen Inhalte so zwangsläufig, sondern dass man eben mehr Weite drin hat, also dass man die Subjektivität eher beachtet, sowohl von mir selber als auch von allen anderen in der Gruppe, von den Leuten, die das studiert haben und da jetzt angestellt sind und auch von den biblischen Texten, also insgesamt diese Subjektivität mehr einzubeziehen. Das finde ich einen großen Unterschied.
Ich glaube, eine große Frage ist auch, wer darf deuten? Also, was du ansprichst, Jan, mit der Theologie, das erfahre ich ja, also wenn ich mir jetzt überlege, was sind so Gottesdienst- oder nicht Gottesdienst, Gemeindeformate, in denen das eine Rolle spielt, implizit natürlich an vielen Stellen, so, aber explizit im Gottesdienst wäre es wahrscheinlich eben die Predigt. Wie wird verkündigt oder Verkündigung verstanden? Und klar, dann hat man vielleicht in Hauskreisen oder je nachdem, was für Formen man dann da findet, auch nochmal Möglichkeiten, vielleicht drüber zu diskutieren oder so. Aber es gibt ja schon zum Beispiel in der Homiletik, in der Predigtlehre Ansätze, die eben sagen, die Deutung ist ganz beim Hörer und der Hörerin. Also, ist schon jetzt ein bisschen älter, aber es gab mal einen Aufsatz mit dem Titel Predigt als offenes Kunstwerk. Und halt genauso, wie ich ein Bild präsentiere und die Resonanzen ja völlig bei den Leuten liegen, die dieses Bild sehen, kann ich auch Predigt sehen und sagen, als Predigende oder Predigender ist mein Ziel, dass ich einen Resonanzraum eröffne zwischen zum Beispiel einer biblischen Geschichte oder einem Bibeltext und den Menschen, die da sitzen. Und da gibt's, finde ich, schon auch echt coole Ansätze, die... Also wo klar ist, da steht keiner vorne, der mir jetzt irgendwie eine Deutung zu einem bestimmten Text geben will oder der mir was erklären will, sondern der bemüht sich darum, dass ich so mit dem Bibeltext in Kontakt komme, dass meine eigenen Resonanzräume und Erfahrungen auf einmal einbezogen sind. Und das, was Gott dann vielleicht sagt oder nicht sagt, das gebe ich ganz frei. Und das wäre für mich, glaube ich, zum Beispiel so ein Aspekt.
Ich merke, mein erster Gedanke war, weil ich Gemeinde kenne, die so, also die sehr, sehr breit predigen lässt oder hat lassen und dann gedacht habe, so, warum nervt mich das im ersten Moment? Dann habe ich festgestellt, ich glaube, die Bandbreite ist mir wichtig, dass es eben auch diese sehr, sehr akademischen Predigten gibt und dann auf der anderen Seite vielleicht welche, die total assoziativ sind und vielleicht dann nicht so tiefgehend im intellektuellen Sinne. Ich habe dann gemerkt, dass für mich dann ganz wichtig ist, dass das eben auch strukturell sich niederschlägt. Weil wenn keiner das Sagen hat, wenn keiner für alle anderen das entscheiden darf, dann müssen alle mitmachen dürfen. Und wenn keiner irgendwo über drinnen und draußen an solchen Stellen entscheidet, dann müssen alle über drinnen und draußen entscheiden oder alle Entscheidungen mittreffen. Und dann habe ich gemerkt, dann brauche ich eine Gemeinde, wo da vorne jemand stehen kann und sagen kann, ich erzähle jetzt heute was und dass ich denke, die Predigt muss ich nicht so ernst nehmen, im positiven Sinne, weil das ist einfach irgendwer, der da vorne steht und wir können darüber reden, da kann nächsten Sonntag kann dafür jemand völlig anderes stehen, da kann jeder vorne stehen Und ich erwarte schon, dass die Person sich vorbereitet hat natürlich und sowas. Aber da vorne steht eben nicht eine kleine Gruppe, die von irgendwem bestimmt wurde oder sozusagen, sondern diese Breite, auch dass die Breite das auch mitträgt, dass die alle damit auch was damit zu tun haben, wer da vorne steht und da jeder auch das ist mir, glaube ich, mehr an der Stelle wichtig.
Da wird mir was, also genau, ich gebe dir da recht, dass das, finde ich, in Struktur sichtbar werden muss, und mir ging jetzt gerade die ganze Zeit schon durch den Kopf, dass es letztlich alles immer wieder auch auf ein Menschenbild zurückkommt. Also das, was traue ich Menschen zu, was die können und was die sind. Und in dem, Jan, was du gerade beschreibst, von da ist ja viel, da muss ja viel Fähigkeit da sein, zuhören zu können, auszusortieren, für sich zu sagen, das nehme ich mit, das lasse ich gerade da. Also auch so ein Wunsch, selber Verantwortung dafür übernehmen zu wollen. Und ich glaube, da gibt es vielleicht schon so einen Haken zu sagen, so ja, ich möchte gerne von so einem Bild ausgehen. Also genauso auch, wenn Menschen halt Fürsorge oder Unterstützung brauchen, die damit nicht zu degradieren. Also ich weiß gar nicht, wie das so sagen soll. Manchmal ist ja unsere Hilfe so übergriffig, so, ne?
Sehr von oben herab.
Ne? Genau. Also es tut mir jetzt auch leid, da kannst du jetzt auch hier vorne gerade nicht machen. Du musst erstmal deine 5 Dinge sortieren. Vorher geht hier gar nichts. Also, und das habe ich oft auch, also jetzt ist es wieder so eine Abgrenzungsgeschichte zu sagen, das ist halt das, was ich häufig in Gemeinde auch erlebe. Und was ich auch eine richtig, richtig große Herausforderung finde. Genau, also Menschen nicht, die sind nicht alle gleich und es muss nicht jeder die gleiche Funktion haben. Es muss auch nicht jeder die gleichen Kompetenzen haben. Aber immer wieder, ich glaube, ähnlich viel Macht haben, würde ich sagen. Also, dass wenn eine Person, selbst wenn die vielleicht sehr viel Unterstützung gekriegt hat und viel Hilfe bekommen hat, genauso sagen kann, hey, ich möchte heute mal reden. Ich möchte heute 10 Minuten Input geben. So aus der Sicht, wie ich die Welt gerade sehe, wie meine Perspektive ist. Und dass das möglich ist. Also, dass ich dann auch nicht irgendwie da sitze und sage, naja, gut, okay, darf der halt auch mal mitreden. Sondern, genau. Also das ist einmal ein Menschenbild und dann ist es da tatsächlich auch eine Frage, wie sind Strukturen, die das ermöglichen.
So. Ich habe in letzter Zeit öfter auch über Räume nachgedacht. Das hängt ja auch miteinander zusammen, ne? Also wir reden hier sehr selbstverständlich von, es gibt ein Vorne. Da steht einer vorne.
Ah, stimmt.
Ich habe das ist schon jetzt ein paar Jahre her, glaube ich, da hat Nadja Bolz-Weber in irgendeinem Podcast mal gesagt, das ist ja spannend, dass in vielen kirchlichen Räumen ein Drittel des Raumes einer Person gehört. Und alle anderen sitzen halt in Reihen frontal ausgerichtet. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht. Und jetzt bin ich kürzlich noch mal über so ein Buchkapitel in einem Buch gestoßen, wo so ein Innenarchitekt reflektiert, was predigen eigentlich unsere Räume? Also jetzt, bevor überhaupt ein Satz gesagt wird, was kommuniziert es eigentlich, dass eben oft einer vorne steht und alle anderen frontal ausgerichtet da sitzen? Ich weiß gar nicht genau, wie das bei hier dieser Gemeinde von der, oder ich glaube, es ist gar nicht mehr da, ne? Die ehemalige Gemeinde von Nadja Bolz-Weber, ich glaube, die sagte, die haben zum Beispiel das kreisförmig angerichtet. Und wenn man, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich war selber nie da, dann ist ein sehr liturgischer Gottesdienst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und du kannst dich sofort beteiligen, wenn du lesen kannst. Also das ist wahrscheinlich die Hürde, ne? Aber es gibt irgendwie, glaube ich, so Liturgien, und wenn man will, dann kann man eben da Parts übernehmen, egal ob man zum ersten Mal da ist oder zum 100. Mal. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, das also wirft auch 1000 Fragen auf. Aber ich habe gemerkt, wie das in mir was freigesetzt hat, weil ich dachte, wie cool wäre das, wenn ich kann, aber nicht muss. Also ich glaube, es gibt auch, ne, so einen Druck von, du musst dich jetzt hier beteiligen. Nee, manchmal will ich auch nur konsumieren und das muss auch okay sein. Oder ich wünsche mir, dass es auch okay ist. Aber ich kann auch aktiv mich beteiligen, obwohl ich hier nicht einem Insider-Club angehöre oder so. Merke, dass das in mir irgendwie, da kommt so ein bisschen Energie auf und ich denke so, oh, da würde ich gerne noch weiter dran rumdenken. Also wie drücken die Strukturen das aus, was wir wollen, aber wie drücken diese ganz äußeren Dinge das aus, was wir innerlich vielleicht und theologisch meinen?
Ja, und da kommt bei mir dann auch, wenn ich, also ich habe dann, als du das gerade erzählt hast, habe ich überlegt, so wie sähe bei mir der Raum aus, und ich habe gemerkt, der wäre leer und am Rand stünden verschiedene Möglichkeiten, wer sich setzen will. Da würden Stühle stehen, aber würden auch Kissen liegen oder Hocker oder so eine Meditationshocker oder was auch immer. Und es besteht da eine Möglichkeit, das auszuwählen. Und ich kann diesen Raum aber auch mit Körper nutzen. Also ich kann den eben nicht nur mit dem Kopf nutzen, sondern ich kann den irgendwie auch ganzheitlich für was anderes nutzen. Und das wäre es bei mir zum Beispiel auch. Also mir geht es da ähnlich. Jan, du hast das, glaube ich, vorhin gemeint, dass du schon auch merkst, du hättest da gerne irgendwie immer noch mal einen Input oder irgendwas auch für den Kopf. Und das geht mir schon auch so. Ich glaube, das hätte ich auch gerne dabei, aber eben nicht nur. Sondern da irgendwie was Breiteres.
Und Stille.
Oh ja.
Ich habe das gerade gemerkt, wir haben Katharina, du hattest so zwei Punkte. Das eine war, dass du schon gesagt hast, sozusagen, das Lesen ist die erste Hürde. Und da habe ich gemerkt, diese Selbstwahrnehmung, also diese Wahrnehmung für Schwache, Wahrnehmung für Menschen, die eingeschränkt in ihren Möglichkeiten sind, die weniger privilegiert sind, diesen Blick überhaupt zu haben, das vermisse ich so unglaublich in Gemeinden, weil es sowas ist, was ich total mit Jesus verbinde, den ich irgendwie in der Bibel so wahrnehme. Und auf der anderen Seite, was ich bei manchen Menschen merke, aber diese Menschen finde ich nicht in der Gemeinde. Und eine Gemeinde, die das macht, das wäre für mich so ein absoluter Traum. Also eine Gemeinde, die da sitzt und die merkt, bei uns muss man lesen können. Und die dann da sitzen und die nicht denken so, hä, was ist das für eine dumme Frage, Jan? Wie kannst du, also was, ja, bei uns muss man lesen können, so, ja, sonst gibt es den Kindergottesdienst drüben, für die noch nicht lesen können. Sondern die als erstes denkt, shit, du hast recht, bei uns muss man lesen können. Und die sich diese Fragen gleichzeitig aber auch bereit sind, mutig nach vorne zu gehen. Also sowohl diesen Mut zu haben, zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wir machen das mal, dann machen wir jetzt halt mal eine Bühne mal in Kreisform, dann machen wir jetzt mal das anders und wir gucken mal. Und gleichzeitig immer zu sagen, bereit zu sein, zurückzutreten, zu sagen, ja gut, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Und sich auch mal bereit sein zu entschuldigen. Also so eine Zerbrechlichkeit, sich selber zuzutrauen, aber nicht anderen zuzumuten. Ich glaube, das wäre was ich das erlebe ich ganz oft andersrum und ich finde das ganz furchtbar, dass es so andersrum ist und ich wünsche mir das, um es positiv zu formulieren, ich wünsche mir das total von einer Gemeinde, die zum Beispiel Erkenntnis dynamisch sieht, dass sich das auch spiegelt dann in den Handlungen.
Ja, Lust am Ausprobieren und fehlerfreundlich zu sein.
Ja.
Ja, und das kommt mir jetzt gerade nochmal so aus, ich bin ja immer mal so heiß auf Soziokratie, wem auch immer das was sagt, was nochmal so eine andere Form von Entscheidungen treffen zu ist. Und die einfachste Variante von Entscheidungen zu treffen in Soziokratie ist die Runde. Also in der jede Person etwas sagen darf und bevor nicht jede Person was gesagt hat oder zumindest gesagt hat, ich möchte nicht dazu sagen, bitte weiter, bin ich nicht wieder dran. Und das ist für Menschen wie mich, die unglaublich schnell Ideen haben, sehr schwer. Also ich habe schon nach der zweiten Person nach mir das Gefühl, ich habe es erfasst, ihr müsst es mich nur erklären lassen. Ja, wir müssen nicht noch 10 Menschen zuhören. Und ich brauche das. Ich brauche so eine Struktur, um mich einzuschränken, um genau allen Menschen Raum zu geben. Und ich habe oft genug erlebt, dass wenn die Runde dann rum war, sich eine ganz andere Idee kristallisiert hat, als ich die gehabt hätte. Also, aber ich brauche da Unterstützung für, ne? Und genau, also diese Entscheidungsfindung geht dann meistens 2-3 Runden, so dass man schon auch aufeinander reagieren kann. Und dann gibt es jemanden, der einen Vorschlag moderiert, wo er sagt so, okay, das habe ich jetzt gehört. Und dann kann man sozusagen nochmal sagen, ob man dem zustimmt oder ob man da einen Einwand hat. Darum geht es mir jetzt gar nicht so sehr. Aber mir geht es darum, halt auch Strukturen zu schaffen, wo die Menschen, die vielleicht schneller dabei sind, sich den Raum zu nehmen oder schneller auch dabei sind, mächtig zu wirken. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also was ja manchmal auch bequem ist für andere, vielleicht zu sagen, so, dann kann ich mich auch zurücknehmen, da Strukturen zu schaffen, in denen das nicht so leicht ist. Also in denen mir das auch nicht so leicht gemacht wird oder ich auch Unterstützung kriege, mich einzuschränken. Und in denen es anderen Menschen, denen das vielleicht schwerer fällt, weil sie sagen, ich brauche einfach kurz, bis meine Gedanken sich sortieren. Ich bin nicht so fix oder ich will da auch nicht rein, ist mir viel zu anstrengend. Dass es für die möglich ist, da reinzugehen und dass es da eine Gemeinschaft gibt, die sich darüber einig ist. Also, dass es da nicht 3 Leute gibt, die sagen, so machen wir das hier, sondern dass auch darüber, wenn Personen länger zu dieser Gemeinschaft dazukommen, das ist schon wieder so ein Bildungsfaktor, da drinnen auch geschult werden, mit diesen Strukturen umgehen zu können. Ne? Also, dass das nicht so ein Insiderwissen ist, die 3 wissen, wie es hier läuft, musst du die mal fragen kurz, wie hier Entscheidungen getroffen werden, sondern dass das relativ schnell auch greifbar ist. Was sind denn hier meine Möglichkeiten? Wie wird hier gedacht? Was darf ich hier? Was kann ich hier machen? Wie kann ich mich bewegen? Ja, das wäre auch was ich mir sehr wünschen würde.
Ich habe eine Abschlussfrage tatsächlich, denn ich befürchte, wir müssen so langsam.
Aber ich muss noch einen Punkt sagen.
Okay, dann hau raus.
Den hätte ich vielleicht sogar ganz am Anfang, denke ich, gerade schon sagen sollen, zu was ich gerne, worüber ich nicht mehr diskutieren will. Aber ich formuliere es jetzt einfach mal so positiv. Gesellschaftliches Engagement und Wirken in den Stadtteil und in Seenotrettung und in Politik gehört so selbstverständlich dazu wie das Planen von Gottesdiensten und Hauskreisen und keine Ahnung was. Und die Diskussion von, haben wir eine Verantwortung, ich sage jetzt mal, ich wollte sagen in der Welt, aber das macht in bestimmten theologischen Strömungen wieder so ein dualistisches Denken auf, das will ich gar nicht. Also was ist unsere gesellschaftliche Verantwortung? Geht uns das was an, dass vor Europas Grenzen irgendwie Hunderte von Menschen ersaufen? Was machen wir mit den Leuten, die, keine Ahnung, nicht so privilegiert sind wie viele in der Gemeinde und so weiter und so fort? Wie stehen wir zur Politik? Ich glaube, da wünsche ich mir irgendwie einen, gar nicht einen Konsens über die ganz konkreten Meinungen. Also ich finde, natürlich darf man da oder soll man da diskutieren und so weiter. Aber ein positives Verhältnis zu, wir haben einen Auftrag, Salz und Licht zu sein, und das geht über die Gemeindegrenze hinaus.
Und um das vielleicht zu ergänzen, vielleicht einen Raum in Gemeinde, wo das diskutiert wird. Mhm. Also das würde mir schon reichen. Die Antworten müssen vorher gar nicht klar sein und fest sein, aber wenn es schon alleine mal den Raum gäbe, dass diese Dinge diskutiert werden, und das selbstverständlich ist, dass das passiert, also dass solche aktuellen Geschehnisse aufgegriffen werden, ja, wäre ich auch dabei.
Ja, und ich, also nicht, dass das jetzt zwingend dieses Thema sein muss, aber mir geht es nicht um so einen Kuschelclub. Also ich finde die Herausforderungen, die in dem, was Jesus gesagt hat, und in der, vielleicht auch dem Wirkungsbereich, den man haben kann in dieser Welt, also das ernst zu nehmen und sich gegenseitig darin zu unterstützen, zu sagen, wir sind auch hier, um diese Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und darin unterstützen wir uns. Und wir fragen, was das konkret in unserem Kontext heißt. Und dann gehen wir das an. Und das tut auch weh und hat auch mit irgendwie, weiß nicht, Entbehrung zu tun oder so. Das wäre mir auch wichtig. Mhm.
Wenn wir davon ausgehen, dass diese Gemeinde, die wir, die jeder von uns jetzt so im Kopf hat, unsere Gemeinde nach den Antworten, wie ich sie immer nenne, wenn die eine Veranstaltung macht, egal welche Veranstaltung, das dürft ihr jetzt für euch denken, das müsst ihr auch gar nicht erzählen, aber ihr sollt sagen, ihr sollt ein Adjektiv sagen, was beschreibt, was euch beschreibt, wenn ihr aus der Veranstaltung rausgeht. Was das für eine Veranstaltung ist, wie groß, wie klein, wie häufig, wie lang, wie kurz, das ist, müsst ihr gar nicht sagen. Aber so ein Adjektiv, was euch beschreibt, wenn ihr aus der Veranstaltung rausgeht.
Tiefenentspannt.
Ich sag nachdenklich.
Angestoßen.
Frei vom inneren Ankläger und frei, mutig zu handeln.
Dann vielen Dank, Katharina, dir, dass du heute bei uns dabei warst.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch, und danke für den Raum.
Gerne, und danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.